Schönen guten Morgen euch. Meine Stimme ist auch nicht ganz perfekt, aber wenn ich leise genug spreche, dann hört ihr mich. Genau. Ja, seit ich letztes Mal hier bei euch war, habt ihr als Gemeinde eine 180-Grad-Wendung vorgenommen. Das finde ich ganz toll. Wir blicken in eine andere Richtung. Ja. Aber nach wie vor folgt dem Herrn Jesus nach auf dem gleichen Weg. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe diese Woche einen Text gelesen übers Gebet. Und so habe ich gedacht, und dann war der sogar noch am Mittwoch bei uns dran in der Bibelstunde. Und so habe ich gedacht, dass wir uns heute ein bisschen Gedanken machen über das Gebet. Man sagt oft, das Gebet ist wie das Ausatmen. Ja, wir können nicht nur Sauerstoff einatmen und Gottes Liebe zu uns nehmen, wir müssen das auch Gott sagen. Eine Beziehung zu Gott besteht immer aus Hören und Sprechen. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass das bringt, aber ein guter Versuch. Wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, dann merken wir, dass er mit seinen Jüngern lange zusammengelebt hat und ihnen Leben, ja, die in der Jüngerschaft das Leben vorgelebt hat. Sie haben viel gesehen an diesem Jesus. Sie haben ihm genau zugehört. Sie haben gesehen, wie er Menschen geheilt hat. Sie haben gesehen, wie er Brot vermehrt hat. Wie er vom Wasser gegangen ist. All das war Teil der Jüngerschaft. Und sie haben gesehen die Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hatte. Er hat sie mitgenommen, seine drei engsten Jünger, in die Gegenwart des Vaters. Und wir lesen von einigen Gebeten, die Jesus gesprochen hat. Offensichtlich haben da Jünger auch zugehört. Und irgendwann sagen die Jünger: Herr, lehre uns auch so beten, wie du betest. Weil wir können das nicht. Und wisst ihr, beten ist wirklich next level. Auch wenn wir was lernen, Kinder verstehen viel mehr, als sie sagen können. Ich habe einige Sprachen gelernt in der Mission und es ist immer so, dass man viel mehr verstehen kann, als sagen kann. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ihr noch jung war im Glauben, das Beten, das muss man lernen. Es kommt nicht automatisch. Wie spreche ich mit meinem Vater? Es ist Lernen. Es ist das, was in uns drin ist, dass das herauskommt. Und es ist so interessant, wenn man Leuten zuhört, im ganz normalen Gespräch, dann merkt man eigentlich auch, was in ihnen drin steckt. Frag mal deinen Arbeitskollegen, wie war der Urlaub? Ganz einfache Frage. Aber da kann man viel darauf antworten. Und je nachdem, was dein Kollege dir sagt, hörst du, was für ihn wichtig war. Wenn er sagt, das Essen war super. Wenn er sagt, waren tolle Frauen am Strand. Oder wenn er sagt, ich habe die ganze Zeit gelesen. Je nachdem. Du hörst, was Leuten wichtig ist. Und genauso ist es im Gebet. Im Gebet kommt das heraus, was uns auf dem Herzen liegt. Und so finden wir zwei Stellen, wo Jesus seinen Jüngern das Beten beibringt. Die eine haben wir in Lukas 11, Vers 2 bis 4. Ja, da sagen die Jünger, lehre uns beten. Ja, sie wollen die gleiche Beziehung. Und eine andere Stelle haben wir in Matthäus 6, Vers 5. Da spricht Jesus in der Bergpredigt zu einer größeren Menschengruppe. Vielleicht sind es zwei unterschiedliche Begebenheiten. Wahrscheinlich sind es zwei unterschiedliche Begebenheiten. Interessanterweise sind die Gebete aber sehr ähnlich, die Jesus gibt. Minimale Unterschiede. Und ich möchte die kurz mal lesen. Ich möchte die Stelle aus Matthäus 6, Vers 5 angefangen lesen. da ist Jesus in der Bergpredigt und er spricht zu den Leuten, Matthäus 6, Vers 5, und er sagt, wenn du betest, dann sollst du nicht sein wie ein Heuchler, denn die lieben es, in der Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen und zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, dann geh in deine Kammer und nachdem du die Türe abgeschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen ist, sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihr vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr betet. Und jetzt kommen wir zum Gebet. Betet nun also, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser nötiges Brot, das gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und dann noch zwei Versen im Abschnitt, die lese ich auch noch. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ein sehr intensiver Text. Jesus fängt hier an mit der Form erstmal, mit dem Drumherum, wie wir beten sollen. Und das Wort im Griechischen, das hier benutzt, ist ein Hypokritus, ein Schauspieler. Bete nicht wie einer, der vorgibt, was zu sein. Bete nicht wie ein Schauspieler. Die Schauspieler, auch heutzutage in Indonesien, aber zu der Zeit bei den Griechen, da haben sie Masken getragen. Und diese Masken, da hat man erkannt, ach, das ist der Böse, das ist der Gute, das ist der Dumme, ja, unterschiedliche Masken. Und so sagt er, trag nicht so eine Maske herum und versuch etwas zu porträtieren, was du gar nicht bist. Die Frage stellt sich nämlich, warum betest du? Was möchtest du sein? Wie möchtest du erscheinen? Weil du betrügst letztendlich nicht Gott, du betrügst dich. Oh, und bei den Juden, da haben sie ganz besonders gebetet. Die haben dann geguckt, so irgendwo an der Ecke, an der Straße, damit auch die Leute und auch die sehen können. Und sie haben gebetet, ganz laut und ganz intensiv, damit die Menschen sehen, wie gläubig sie sind und wie lange sie beten. Und sie haben mit dem ganzen Körper gewackelt, damit Gott sieht, wie ihre Gebete doch so tief gläubig sind. Und in der Synagoge haben sie nicht mehr aufgehört zu beten. Und beten und beten. Und sie beten morgens und nachmittags und abends, und in islamischen Ländern wurde das übernommen. Da wird dann die Gebete werden über Lautsprecher ablaufen lassen. Und in Saudi-Arabien, da läuft die Polizei rum, wenn Gebetszeit ist. Und wenn du nicht betest, dann wirst du bestraft. Oh, beten ist so wichtig. Man muss auch die Götter irgendwie gnädig stimmen. Ich war letztes Jahr in Nepal für kurze Zeit, traurig zu sehen, wie Leute Gebetsmühlen ratteln und vorbeilaufen und Dinge drehen, die dann halt für sie beten. Da werden Fähnchen in Wind gehängt, und wenn die flattern, das wisst ihr ja, gell, die beten ja dann. Das machen wir ja auch so. Ne? Einfach die flattern, und das sind Gebete. Was ist denn das für ein Unsinn? Oder wenn du was Schlimmes gemacht hast, dann musst du halt einen Rosenkranz und 25 Ave Maria beten und vielleicht ein Vater Unser. Und wir denken, was? Ist das Vater Unser jetzt genau in diese Kategorie gefallen? Hat Jesus nicht hier gesagt, macht es nicht so? Wie das Vater Unser in der Kirche. Es ist sprichwörtlich leer und sinnlos. Und Jesus sagt, genauso sollt ihr es nicht machen. Hört auf zu plappern, lass die langen Gebete. Gott will das nicht. Weil es sagt ja letztendlich etwas über aus, wie du über Gott denkst. Dass du Gott manipulieren kannst, dass wenn du viel, viel laberst, dass Gott dann sagt, okay, wenn du jetzt tausendmal gesagt hast, dann mag ich es. Es gibt Priester, orthodoxe Priester, die den ganzen Tag nur beten. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. So geht das den ganzen Tag. Du kannst Leute bezahlen in der orthodoxen Kirche, die für dich beten. Und letztendlich, wenn wir jetzt fragen, was geht in dir vor? Wie tickst du eigentlich? Was denkst du über Gott und was denkst du über dich? Wie siehst du dich? Jesus sagt, geh in deine Kammer, mach sie schalldicht, schließ sie ab, es soll dich niemand hören. Wir brauchen kein Theater. Ich möchte dich authentisch haben, du alleine. Kein Schauspieler, du alleine. Und bete laut. Bitte laut, damit du dich hörst. Und wenn das passiert, wird dein Gott dich hören. Lass die Gedichte. Ich habe einen Aufkleber gemacht für unser Jungschar. Der heißt Bauchgebete. Ja? Ein ähnliches Gebet war vom Jona in der Kammer, im Bauch. Ja? Wo er aus dem Bauch heraus betet. Wo ihn niemand gehört hat. Und das sind die Gebete, die Gott hört. Wenn du betest, geh in deine Kammer und nachdem die Türe abgeschlossen hast, ist erstaunlich, wie präzise hier die Anleitung ist, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Er wird dich hören. Er wird es ehren, das Gebet. Weil du sprichst zu deinem Vater. Vers 8, seid nun diesen Menschen nicht gleich, ja? Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft. Also die Menschen, die in der Straße beten und laut sind. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Dein Vater weiß, was du brauchst. Noch bevor du betest, weiß Gott, was du willst. Da könnten wir sagen, das ist super, da braucht man gar nichts sagen. Das ist wie unter Männern. Einfach nur grunzen und dann ist alles klar. Nein, dein Vater möchte dich hören. Und das ist so ein wichtiges Prinzip. Gott möchte hören, was du zu sagen hast. Und weißt du, das ist nicht, weil Gott nicht weiß, was du denken wirst oder was du sagen wirst. Aber Gott möchte, dass du dich selber hörst. Dass du dich selber hörst. Man denkt, hä? Ich weiß doch, was ich denke. Wieso muss ich es noch sagen? Nun, wir werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Weil das Gebet, das du sprichst, das Jesus hier vorlebt und uns vorträgt, verändert primär dich, primär mich. Es bringt dich in die Spur hinein. Und das ist vielleicht der wichtigste Gedanke aus der heutigen Predigt. Wenn du betest, geht es um dich, es geht darum, dass dein Leben ausgerichtet wird. Wenn du betest, geht es darum, dass du ausgerichtet wirst. Dass du wie am Morgen, gut, ich habe jetzt keine Haare, aber manche haben Haare, wenn sie sich kämmen, dann werden die zerzausten Haare ausgerichtet. Das, was schräg ist, wird ausgerichtet. Mein Leben, das schräg ist, wird, wenn ich das Gebet bete, ausgerichtet. Und das ist essentiell, damit mein Vater mich hören kann. Weil die Heiden, die machen das anders. Die plappern, die versuchen Gott zu manipulieren. Die versuchen Gott auf ihre Seite zu bringen, dass Gott das tut, was sie wollen. Das Gebet soll erstmal mich verändern, mich in die richtige Stellung bringen, mich ausrichten. Nun, dieses Gebet beginnt mit dem ersten Wort Vater, unser Vater. Mein Himmelspapa. Jesus nennt diesen Gott Vater. Und das war ein Skandal in der Zeit. Ja, wir lesen in Johannes 5, Vers 18, da regen sich die Juden auf. Wie kann er ihn Vater nennen? Das ist nicht üblich. Das ist doch viel zu persönlich, viel zu nahe. Aber dieser Gott, der ist fern. Und er ist nicht nahbar. Und wir dienen ihm und hoffentlich straft er uns nicht. Und Jesus sagt, Papa, Abba, Vater, unser Vater, wir deine Kinder, nicht nur ich alleine, wir deine Kinder kommen zu dir. Unser Vater. Dieser Vater ist der Schöpfer, er ist der König des Universums, er ist der allmächtige Gott. Und die erste Frage in dieser Ausrichtung ist, welche Beziehung hast du zu diesem, zu dem du betest? Welche Beziehung? Nicht, wie du ihn nennst. Natürlich, nennen ist sehr wichtig. Aber welches ist deine Beziehung? Wie kommst du zu ihm? Kommst du zu dem Vater und sagst, Papa, ich muss dir was erzählen. Papa, ich will mit dir sprechen. Oder kommst du und sagst, oh, ich muss mal wieder beten, damit Gott wieder mal mit mir happy ist. Ja? Ich muss irgendwie diese Götter wieder gnädig stimmen. Ich muss wieder was leisten, damit Gott mich lieb hat. Das ist letztendlich eine Geschäftsbeziehung. Das ist keine Papa-Beziehung. Da liefere ich was, wie mit deinem Chef. Wenn du arbeitest, natürlich mag dein Chef dich auch, aber letztendlich ist es basiert auf einem Vertrag. Deine Arbeitszeit und dein Lohn. Dein Chef bezahlt dich nicht aufgrund von dem, wie er dich die Woche mag oder ob er ein Freund ist. Nein, das ist ein Arbeitsvertrag. Und deine Arbeit, die hängt nicht ab, wie du es Lust hast. Es ist ein Vertrag. Man ist zwar Freund, aber letztendlich ist es ein Vertrag. Deswegen ist es auch sehr schwierig für Geschwister, die eine Firma haben und dann Leute aus der Gemeinde einstellen. Was ist er jetzt, ein Bruder oder ein Angestellter? Weil wenn es ein Bruder ist, dann muss ich ja, kann ich ja nicht ihn rausschmeißen. Da kann ich nicht sagen, Junge, aber lass lang mal hin. Sehr schwierig. Wenn aber deine Beziehung zu Gott ein Papa ist, dann kommst du zu ihm nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund, weil er dein Papa ist. Weil du angenommen bist, darfst du leisten. Er muss gar nicht. Papa, kaufst du mir ein iPhone? Nein. Okay. Chef, wann kriege ich das iPhone, das in meinem Vertrag drin steht? Kriegst du nicht. Was? Das geht nicht. Versteht ihr den Unterschied zwischen Beziehung und Geschäftsbeziehung, zwischen Vaterschaft und Vater- und Sohn-Beziehung und zwischen einer wirtschaftlichen Beziehung? Und viele Christen leben in so einer Vertragsbeziehung mit Gott, wo sie glauben, sie müssen Gott irgendwas geben, irgendwas tun, damit er reagiert. Aber Jesus erinnert uns hier und sagt, du bist geboren von diesem Vater. Deswegen kommst du zu diesem Gott und nennst ihn Papa. Mein Vater im Himmel. Mein Papa im Himmel. Ich komme zu dir. Es ist nicht basierend auf irgendwelchen Werken. Vielmehr die Werke sind ein Ergebnis dieser Beziehung. Da ist auch, wenn eine Bitte abgelehnt wird, ist es leichter zu verstehen. Wenn dein Kind was von dir will und du sagst nein, so wie ich vorher sagte mit dem iPhone, dann ist es verständlich. Wenn aber in der Geschäftsbeziehung ein Nein ist, dann fragt man, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was muss ich tun, damit ich es kriege? Weil man beginnt zu verhandeln. Aber dieses unser Vater. Zu einem, in der Geschäftsbeziehung hast du einen begrenzten Zugang. Wenn dein Vermieter nachts um drei klingelt und sagt, bei mir ist die Heizung nicht an, dann sagst du, jetzt schlaf mal, morgen früh sprechen wir. Aber wenn dein Kind kommt und sagt, Papa, mein Bauch tut weh, dann stehst du auf und du kümmerst dich um dein Kind. Warum? Weil es dein Kind ist. Du hast eine ganz, ganz andere Beziehung. Und so ist es wichtig, dieses Gebet mit einem richtigen Marker zu beginnen. Mein Vater im Himmel, zu dir komme ich. Ich darf zu dir
treten. Ich habe Zugang zu dir als Vater. Als nächstes sagt er hier, geheiligt werde dein Name. Nun, ich habe zu Hause eine Männerhöhle im Keller. Da darf ich meine Spielsachen aufbewahren. Ja? Und da habe ich so antike Sachen. Und meine Frau denkt, die wären nicht so schön. Wobei, ich bin überzeugt, die sind sehr schön. Ja? So, und diese Sachen, das sind Uhren und was weiß ich, Gemälde und so Zeug, ja, das meine Frau nicht mag, die werden da unten geheiligt. Die kriegen nämlich einen ganz speziellen Platz. Ich habe sogar Lämpchen an die Decke gemacht, die auf so eine alte Uhr draufscheinen. Und ich mache den Staub weg und das Ding ist einfach nur schön. Diese Uhr wird geheiligt. Sie kriegt einen besonderen Platz, eine Wertschätzung. Wenn du in diese Höhle reinkommst, diesen Raum, in diesen Keller, dann siehst du die Uhr, weil sie ist mir wichtig. Sie ist ein Erbstück von meinem Vater. Diese Uhr ist für mich geheiligt. Sie hat einen besonderen Platz. Geheiligt werde dein Name. Eine Wertschätzung, eine Anbetung Gottes ist die Grundlage, wenn wir mit Gott beten. Wie komme ich zu Gott? Hey, Gott, übrigens, mir fehlt noch was. Kannst du das mir bitte geben? Herr, bitte gib mir das. Ich brauche das jetzt. Gib mir die Stelle. Ich brauche das. Wie trete ich an Gott heran? Dieser Anfang des Gebets, da geht es nur darum, wie ich mich Gott nähere. Wie verstehe ich Gott? Gott, geheiligt werde dein Name. Gott, ich will dir die richtige Stellung geben. Im Gebet, ich will das aussprechen, ich will es verbalisieren, dass du wichtig bist. Wisst ihr, Gott ist nicht Liebe, Liebe, Liebe. Gott ist heilig, heilig, heilig. Sehr wohl ist Gott Liebe und sehr wohl ist Gott Gnade. Aber Gottes Heiligkeit, seine Besonderheit, seine Abgehobenheit von all den anderen Sachen ist ihm sehr wichtig. Das rufen die Engel. Du bist heilig. Ein heiliger Gott. Letztendlich will ich damit sagen, Herr, geheiligt werde dein Name. Gott, ich möchte, dass dein Name in meinem Leben die wichtigste Stelle hat. Dass dein Name beleuchtet wird. Das ist ein sehr breites Thema. Da könnte man noch viel tiefer hineingehen. Ihr wehen nur mal eine Skizze. Ja? Ihr kennt den Gedanken, dass die Furcht Gottes der Weisheit Anfang ist. Und wenn ich Gott nicht die richtige Ehrerbietung gebe, nicht den richtigen Respekt und Wertschätzung, nicht die richtige Heiligung, dann lebe ich wie ein Tier, bin ich dumm. Weil ich nicht verstanden habe, mit wem ich es zu tun habe. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir werden ausgerichtet. Es geht noch gar nicht darum, was ich will. Es geht darum, wer Gott ist, wie ich diesem Gott begegne. Und das beginne ich, wenn ich das bete, langsam zu begreifen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Es geht um Gottes Ziel, um Gottes Reich. Der Satz, der ist schon heftig. Am liebsten würden wir sagen, Vater im Himmel, ich hoffe, mein Reich beginnt jetzt endlich. Ja? Mein Haus und meine Familie und meine Gesundheit und mein Job und meine Fahrschule und die Dinge, die ich brauche. Mein Reich soll jetzt endlich mal losgehen hier. Nein, er sagt, Herr, dein Reich komme. Das primäre Ziel in unserem Leben, Matthäus 6, Vers 33, kennt ihr sicherlich die Stelle, ja, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird zufallen. Und wenn du diese Reihenfolge durcheinander wirfst, dann hast du Chaos. Es funktioniert nicht. Ich verspreche es dir. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das Wort dort in Matthäus 6, 33 heißt, trachte zuerst Proton auf Griechisch. Ja? Und ihr wisst, ein Proton ist in der Mitte von einem Atomkern. Und ein Atomkern besteht aus Protonen. Ja? Und in der Schule gelernt, gibt einen Atomkern und dann gibt es so Schalen und Elektronen, die drumherum schweben. Die Frage ist, was ist in deinem Leben das Proton? Was ist der Mittelpunkt, worum dein Leben sich dreht? Und wenn es nicht das Reich Gottes ist, dann hast du ein Problem, dann habe ich ein Problem. Dann drehen wir uns um den falschen Gott. Dann suchen wir das falsche Reich. Dein Reich komme. Herr, es geht darum, mein Wunsch, mein Gebet ist, dass dein Reich kommt. Das ist, was ich will. Wenn Gottes Zentrum, wenn Gottes Reich das Proton in deinem Leben ist und du beginnst, die richtigen Elektronen, sage ich mal, auf die Schalen draufzusetzen, in der richtigen Reihenfolge, dann kommt dein Leben in Ordnung, garantiert. Und wisst ihr, interessanterweise, ich habe eine Predigt über Familie und Ehe und so weiter gehalten. Da habe ich dieses Beispiel verwendet. Interessanterweise, auf der ersten Ebene sind nur zwei Elektronen, die draufpassen. Da würde ich sagen, dass, wenn du verheiratet bist, ist Mann und Frau. Als Mann und Frau, als Mann, ja, deine erste Verantwortung gilt deiner Frau, indem du dich um das Reich Gottes drehst, indem Gottes Zentrum deines Lebens ist. Da ist kein Hobby, keine Firma, da ist nicht Mama und Papa oder irgendwelche anderen Dinge. Es ist deine Frau, du, Mann und Frau auf der ersten Ebene. Und dann kommen Kinder, was weiß ich, nach außen hin. Aber du musst dieses Proton in der Mitte haben. Du musst das Reich Gottes, du musst Gott in dem Zentrum haben. Weil sonst dienst du im Götzen. Sonst betest du einen Götzen an und das zerreißt dein Leben, deine Familie. Alles macht es kaputt. Weil das ist der Charakter von Götzen. Sie werden dich, es verflucht. Das System ist verflucht. Wenn du das falsche Proton in deinem Leben hast, wird dein Leben daran kaputt gehen. Garantiert. Und da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, weil ich weiß, dass du weißt, dass es so ist. Wenn es Geld ist, wird es dich kaputt machen. Wenn es Pornografie ist, wird es dich kaputt machen. Egal, was diese Stelle ersetzt, was Gottes Platz einnimmt, es wird dich kaputt machen. Darum ist der Gedanke hier, Herr, dein Reich komme. Dein Reich soll zuerst sein. Priorität Nummer eins. Erster Schritt. Bitte bete das, damit dein Leben geheilt wird. Das ist nicht, weil Gott sagt, hoffentlich trachten sich meinem Reich, sonst fällt alles zusammen. Nein, Gott will, dass dein Leben in Ordnung kommt. Er will, dass dein Leben schön ist. Er hat keine Komplexe, Gott. Er hat es nicht nötig. Er möchte, dass dein Leben ausgerichtet wird. Dein Reich komme. Man kann unterschiedliche Tests machen, um zu sehen, worum dein Reich, dein Leben sich dreht. Wir haben am Samstag in der Familienandacht das durchgenommen, einen ähnlichen Gedanken. Wie viel Zeit investierst du in das Reich Gottes? Wie viel Zeit investierst du in Netflix, mal zum Vergleich? Wenn wir so mal nachgucken würden im Netflix, wie viel waren im letzten Monat, wie viele Stunden sind da reingegangen? Ganz zu schweigen von Instagram und Facebook oder wo auch immer du deine Zeit verschwendest. Und ich soll nicht gesetzlich sein, es geht nicht darum, aber prüf dich selber. Oder wo geht es dein meistes Geld hin? Wo bist du ganz großzügig? Was hat die Priorität in deinem Leben? Augustinus, so ein Kirchenvater, hat gesagt, Sünde ist Liebe in der falschen Reihenfolge. Das heißt, wenn du Dinge liebst, wenn du ihnen mehr Liebe gibst, als ihnen zusteht. Natürlich kannst du dein Auto lieben, du musst auch Ölwechsel machen, so mal waschen ab und zu. Nur wenn dein Auto wichtig ist für deine Frau oder irgendwelche andere Dinge, die in der Priorität höher sind, dann wird das nur Sünde. Und genauso ist mit Gott. Wenn du Dinge mehr liebst als das Reich Gottes, was zentral sein soll, dann gibt es einen Kurzschluss, dann tut es einen Schlag. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Genau der gleiche Gedanke auch hier weiter. Wie oft würden wir am liebsten beten, Herr, oder ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wie oft sind meine Gebete, Herr, ich wünsche mir das, das ist mein Wille, und kannst du den Willen jetzt bitte auch so ausführen? Geht es euch auch wahrscheinlich so, oder? Dass wir einen Willen haben. Es geht oft darum, dass wir unseren Willen umsetzen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In anderen Worten, im Himmel wird Gottes Willen ausgeführt. Das, was Gott will, das passiert. Herr, ich wünsche mir mein Gebet an dich, dass dein Wille umgesetzt wird. Ich wünsche mir, Gott, deinen Willen für mein Leben. Also, irgendwie ist es schon radikal, finde ich, dieses Gebet. Wann komme ich jetzt endlich mal vor hier? Ja? Aber bis jetzt geht es immer darum, wer ist Gott? Welche Stellung hat er? Was ist für ihn die Priorität? Was ist sein Willen? Merken wir, Geschwister, wenn wir so ins Gebet hineingehen, werden wir ausgerichtet. Und wenn ich das laut sage, dann höre ich das. Ich habe mit einem Freund gesprochen mal, ich weiß nicht, wie wir darauf zu sprechen kamen, ein Arzt, und der hat mir erzählt, es gibt Menschen, die haben einen Autounfall und die Gehirnhälften sind dadurch verletzt oder kaputt. Und die beiden Gehirnhälften kommunizieren nicht mehr so, wie es sein soll. Ja? Männer haben ja sowieso viel, viel weniger Verbindungen zwischen den Gehirnhälften, Frauen haben viel, viel mehr. Hat wirklich auch Konsequenzen im Leben. Männer können sich viel mehr auf eine Sache konzentrieren und alles andere vergessen, aber übersehen viele Sachen. Auf jeden Fall, diese Menschen, die diesen Unfall haben, haben das Problem, dass sie einfache Sachen nicht lösen können. Das Kind ist im Bad, ist einmal trinken. Was soll ich jetzt machen? Das Kind soll mal trinken, was soll ich machen? Der Toaster brennt, was soll ich jetzt machen? Weil die eine Gehirnhälfte kann der anderen Hälfte nicht kommunizieren, was das Problem ist. Und dieser Freund, der Arzt, sagt mir, die Lösung, die Therapie für diese Menschen ist, sie müssen es aussprechen. Sie müssen sagen, der Toaster brennt. Und die Ohren hören das und tragen dann die andere Gehirnhälfte. Oh, vielleicht mal einen Toaster ausstecken. Ist wirklich so. Habt ihr vielleicht auch, vielleicht die Männer, ich weiß, Frauen sind vielleicht anders da, auch mal erlebt, ja? Ihr erklärt was und während ihr das erklärt, denkt ihr, gar nicht gewusst, dass ich so klug bin. Gar nicht gewusst, was ich weiß. Kennt ihr das, ja? Weil man hört sich selber und versteht plötzlich selber, was man gesagt hat, viel, viel besser. Warum? Weil die Ohren transportieren es besser in die andere Gehirnhälfte. Wenn wir laut beten, Geschwister, Gott weiß, was du willst, noch lange bevor du betest. Die Frage ist, weißt du, was du willst? Weißt du, was dir am Herzen liegt? Hast du dich selber mal gehört? Sag das nochmal laut, was du gedacht hast. Vielleicht hörst du dich, vielleicht hilft es dir. Und wenn wir diese Gebete sprechen, wenn wir dieses Gebet sprechen, oder so ähnlich, ich würde sagen, es ist ein Mustergebet, es geht nicht darum, dass wir das runterrattern, gar nicht. Jesus sagt das ganz klar. Aber wenn wir dieses Gebet sprechen, beginnt es, unser Denken zu verändern, weil wir hören uns. Herr, dein Wille geschehe. Was? Ja genau, du hast es richtig gehört. Dein Wille geschehe. Und plötzlich denke ich, wow, es geht hier gar nicht um mein Leben. Herr, wenn dein Willen geschieht in meinem Leben, das müsste ziemlich gut sein. Herr, wenn dein Reich umgesetzt wird, das müsste auch für mich ziemlich gut sein. Weil Gottes Pläne sind ziemlich gut. Vielmehr müssen wir bitten, Herr, bewahre mich vor meinem Willen. Bewahre mich vor dummen Entscheidungen, dass ich meinen Willen umsetze. Das ist so der erste Teil des Gebetes. Es ist eine Ausrichtung, dass Gottes Namen richtig verstanden wird. Sprich es aus, bete das mal. Schließ die Türe ab, damit dich niemand hört. Sonst denkt man, du wirst nicht ganz knusprig. Sprich darüber mit Gott und sag ihm, Herr, dein Name ist heilig. Ich will nach deinem Willen trachten, nach deinem Reich trachten. Das soll Priorität haben. Herr, wie soll ich das machen? Wo sind die Prioritäten in meinem Leben, die daneben liegen? Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir, ich sag mal, diese ersten Gedanken, die sind ausrichtend, dann gehen wir über und sagen, Herr, unser tägliches Brot, das gib uns heute. Nun, ich denke, keiner von uns hat sich heute Morgen Sorgen gemacht, was er essen muss. Vielmehr ging es darum, was wir nicht essen sollen. Herr, hilf mir bei meiner Diät. Hilf mir, dass ich nicht mehr so viel esse. Wir leben in einer Gesellschaft, die wirklich traurig mit Essen umgeht. Statistiken sagen, ein Drittel des Essens, das produziert wird, von Firmen wird weggeworfen. Aber die Frage ist ja ganz realistisch, wenn wir uns darüber nachdenken. Wir sind abhängig in jeder Sekunde von Gott. Klar, die Gesellschaft, die meint, sie hätte alles im Griff. Tatsache ist, dass jeder Regen, jeder Sonnenschein, jeder Luftzug, den wir einatmen, jeder Herzschlag Gottes Gnade ist. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Es ist nur durch Gottes Gnade, dass wir nicht gar aus sind, ja? Es ist Gottes Gnade. Herr, gib mir das, was ich für heute brauche. Das Volk Israel hat jeden Tag das Manna einsammeln dürfen. Die konnten gar nicht außer am Sabbat voraussammeln. Eine in Abhängigkeit von Gott leben. Herr, gib mir das Manna für diesen Tag. Herr, ich danke dir, dass du wieder Manna hast regnen lassen, dass du wieder Essen gegeben hast, du wieder für mich gesorgt hast. Bin nach wie vor mit der Mission unterwegs, als Missionar tätig. Und eine große Herausforderung für mich war immer oder ist immer die, zu sagen, wie wird das funktionieren? Und wisst ihr, was mir hilft? Zurückzublicken und sagen, der Gott, der gestern für mich gesorgt hat, der vorgestern, der die letzten 30, 40, 50 Jahre gesorgt hat, und wie hat er gesorgt? Der Gott ist genau der gleiche, auch morgen und auch heute. Es geht ja gar nicht um morgen, es geht um heute. Herr, gib uns heute unser täglich Brot. Und wenn dieser Gott der gleiche ist, dann kannst du darauf verlassen. Dieser Gott enttäuscht dich nicht. Vielmehr ist es so, dass wir Menschen in die Gefahr geraten, unabhängig zu sein. Wir möchten doch so gerne wissen, dass da ein Haufen Geld ist, das einfach langt für den Rest des Lebens. Gesundheit für den Rest, für immer. Dass wir nicht mehr abhängig sind von irgendjemandem. War nicht das die Versuchung von Adam und Eva? Ey, wenn du von der Frucht isst, dann brauchst du Gott nicht mehr. Du wirst selber sein wie Gott. Du bist unabhängig. Aber Gott sagt, nein, ich möchte, dass du abhängig bist. Weil das ist doch ein Ausdruck von Beziehung. Herr, gib mir das tägliche Brot für heute. Herr, sorge heute für mich. Wie wunderbar ist es, dass wir mit Gott in dieser Abhängigkeit leben dürfen. Das passt natürlich in der Gesellschaft, den Menschen überhaupt nicht. Friedrich Nietzsche war ein Sohn aus einer Pastorsfamilie sogar. Aber was diesen Nietzsche genervt hat, war diese Abhängigkeit, dieses miserable Christentum, das sich dauernd irgendwie demütig dahin kreucht. Er wollte den Supermenschen entwickeln, den Menschen, der sich über sein Schicksal selber bestimmt. Weg von der, von dieser Abhängigkeit von Gott. Und wisst ihr, genau daran ist er kaputt gegangen. Ein heiliges Leben, 11 Jahre seines Lebens, einfach nur letzten Jahre wirklich verloren. In welche Beziehung würde das funktionieren? Welche Ehe würde funktionieren, wo der Ehemann sagt, ich möchte unabhängig sein von meiner Frau, ich brauche die nicht mehr, lass mich in Ruhe. Tage kannst du zählen für die Ehe, die ist vorbei. Nein, in Abhängigkeit. Ich brauche dich. Ich will mit dir zusammen sein. Voneinander abhängig sein. Und genau das ist der Ausdruck von Beziehung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das Erste spricht von einer physischen Not, dass Gott uns das gibt, was für unser tagtägliches Leben brauchen. Auch das ist doch ein Ausdruck von dem, wer Gott ist, dass wir sagen, Gott, du sorgst für mich. Ich bin von dir abhängig. Und hier, Herr, gib mir das, den geistlichen Hunger. Herr, vergib mir meine Schuld. Das Problem in der heutigen Zeit, noch unter vielen Christen, das ich immer wieder beobachte, ist das Problem der Selbsterkenntnis. Erkennst du deine Schuld? Erkennst du deine Schuld? Wie oft habe ich mit Leuten gesprochen, die sagen, die anderen sind schuld. Was die mir angetan haben. Erkennst du deine Schuld? Das ist die große Herausforderung. Die Eheprobleme, Kinderziehungsprobleme, Arbeitsplatz in der Gemeinde, egal wo, liegen doch letztendlich daran, dass Menschen nicht bereit sind, ihre Schuld einzusehen. Sie sind nicht in der Lage, sich zu reflektieren. Sie wollen nicht in den Spiegel gucken. Mein Bruder hat mich angerufen. Irgendwas hat nicht gepasst, was die Ältesten gesagt haben. Dann habe ich gesagt, du, das sind die Ältesten, was, mach doch einfach, was sie sagen. Okay, Conny, hier, du bist beschäftigt. Puff, legt auf. Ja? Wenn sie den Leuten nicht das sagen, was sie hören wollen, wenn wir nicht recht geben, sagen, ja, du armer Mensch, wie kann man dir bloß sowas antun? Herr, vergib mir meine Schuld. Aber zuerst muss ich Schuld erkennen. Selbsterkenntnis ist eins der größten Gaben, die du bekommen kannst. Wenn du Menschen hast, wenn du Spiegel hast um dich her, dir sagen, du, darf ich dir was sagen? Das war nicht in Ordnung. Ich muss heute ein Gespräch führen mit jemandem, wo ich ihm was sagen muss, wo er denkt, es war super, aber es war nicht super. Die Frage ist, soll ich es lassen? Mich schreiben Leute an, Conny, mach es. Ihr könnt für mich beten, weil man will die Leute ja nicht verletzen. Ein Spiegel will ja nicht sagen, du bist hässlich, aber ein Spiegel muss auch die Wahrheit sagen. Es gibt Menschen, die wollen nicht in den Spiegel gucken. Wohl dem, der sagt, du, komm, reflektier mir, hilf mir, mich zu sehen. Weil nur dann kannst du Veränderung zulassen. Täglich brauchen wir diese Veränderung, täglich brauchen wir diese Selbsterkenntnis. Interessanterweise in dem Vers heißt es, vergib uns unsere Schuld. Und nochmal, hier geht es auch nicht um, dass unsere Sünden vergeben werden, dass wir errettet werden. Er spricht von Kindern Gottes, die ihn Vater nennen können. Aber wisst ihr, in unserem normalen Leben gibt es Dinge tagtäglich, in meinem Leben gibt es Dinge, wo ich sündige, ganz einfach. Wo ich zu meinem Papa komme und sage, Papa, wasch mir die Füße, ich habe mal wieder gesündigt. Vergib mir meine Schuld. Ich bin ein Sünder. Was eine wichtige Feststellung. Herr, ich bin ein Sünder. Jeden Tag vergib mir meine Schuld. Es geht hier nicht um Errettung, es geht um Beziehung zu meinem Papa, die geklärt werden muss. Und dann sagt er hier, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Logisch, gell? Ist ja logisch, ist vergeben. Ist ja gar keine Frage. Ist ja gar keine Aufforderung, ist ein Tatsachenbericht. Das macht ihr ja sowieso alle. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wie oft gibt es Geschwister, gibt es Menschen, die an Wunden festhalten und sie immer wieder lecken und sie nicht trocknen lassen, dass sie immer wieder frisch bleibt. Guck, was der mir gemacht hat. Der hat mich verletzt. Oh, das war so schrecklich. Darf ich dir erzählen, wie es mir gegangen ist? Vergib. Wenn du Vergebung empfangen hast, vergib. Lass es gehen. Schenke es. Vergib. Aber letztendlich, wenn wir nicht vergeben, dann haben wir eine Genugtuung. Oh, was der mir getan hat. Das ist so unglaublich. Das müssen alle wissen. Das ist auch ein Ausdruck von Macht. Jetzt habe ich was in der Hand gegen den oder gegen die. Und nee, das gebe ich nicht her. Aber wisst ihr was? Wenn du in so einer Situation stehst, wo du nicht vergeben kannst, dann bist du gefangen. Dann bist du gefangen. Am Schluss von dem Text sagt Jesus, wenn du nicht vergibst, kann auch Gott dir nicht vergeben. Du bist gefangen. Ich kenne so Brüder, die sind gefangen in ihrem eigenen Gefängnis. Und sie haben einen Schlüssel in der Tasche. Nur sie können sich rauslassen. Niemand anders. Ich hatte mal einen Freund, längere Geschichte, ich habe mich um ihn gekümmert, dass er ein Auto in den USA kauft und dann habe ich versucht, das Auto wieder an jemand weiter zu vermitteln, weil der wollte eine USA-Reise machen mit einem tollen Auto. So, habe ich alles gemacht und dann kam es raus, dass sie mir helfen. Sie tun mir was Gutes. Boah, habe ich mich geärgert, ey. Also ich kümmere mich, dass die eine USA-Reise machen können mit einem Amischlitten und das Ding für 500 Euro kaufen und danach denken sie, sie hätten mir geholfen. Das wird so verkündet. Ich habe mich dermaßen geärgert. Ich war einfach nur, wie kann man bloß so sein? Ich war richtig verbittert. Und dem hat gar nichts ausgemacht. Das kann doch nicht sein, dass ich mich aufreg. Ich leide und dem ist es wurscht. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, ich mache nie mehr mit. Ich habe keine Lust mehr. Vergiss es. Ich mache nicht mehr mit. Ich radiere das aus. Es ist mir Schnuppe. Dann ist es halt so. Wie oft tragen wir Dinge mit uns rum, wo wir nicht vergeben wurden, weil uns wurde Unrecht getan. Wenn dir eine Sünde vergeben wurde, wenn du Jesus Christus als deinen Heiland hast, wenn deine Schuld vergeben wurde, dann vergib. Lass es gehen. Und wir haben da einige Bibelstellen, ja, die auch Jesus nennt, von diesen beiden Schuldern. Wie viel wurde dir vergeben? Das, was du trägst, ist nichts. Lass es gehen. Befreie dich aus der Sklaverei. Befreie dich von diesem Verehren von selbst und von deinem Willen von selbst. Lass diesen König, der da auf dem Thron sitzt, lass ihn sterben. Interessiert niemanden. Töte dein Ego. Du wirst nur gefangen sein. Du wirst nicht frei sein. Gott möchte dich von der Sklaverei befreien. Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ja, wie ist das? Führt Gott in Versuchung? Kann Gott testen? Testet Gott uns? Also, jetzt hat er gesündigt. Macht Gott sowas? Natürlich nicht, ja. Jakobus 1, 13, da ist Gott führt, Gott versucht niemanden. Gott will nicht, dass du sündigst. Ganz im Gegenteil, Gott will, dass unser Leben geheiligt wird. Aber der Gedanke, der hier vielleicht drin steckt, ist, Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Herr, lass mich auf keinen Fall einen Weg gehen, wo ich eventuell in die Gefahr geraten könnte, zu sündigen. Herr, lieber gehe ich nicht, wenn du mit Pornografie zu tun hast, lieber gehe ich, tanke ich mit dem Automaten, ja, nicht irgendwo eine nackte Frau sehe. Bewahre mich vor solchen Sachen. Herr, bewahre mich vor einer Arbeitsstelle, wo ich ganz wichtig bin, wo ich nachher mit Stolz zu tun habe. Bewahre mich vor so einer Versuchung, Herr. Sei mir gnädig. Bewahre mich vor solchen Situationen. Problem ist, dass leider viele Menschen diese Versuchungen gar nicht so sehr vermeiden wollen, sondern man trifft Vorsorge fürs Fleisch. Da ist jemand, der ist Alkoholiker und Herr, ich habe so ein Problem mit Alkohol, hilf mir. Aber die Whiskyflasche ist schon vorgesorgt. Herr, führe mich nicht auf diesem Weg, bewahre mich vor dem Weg, der mich in die Versuchung führt. Können wir auch viele sagen, was die unterschiedlichen Herausforderungen sind, wo wir in der Versuchung geraten können. Aber ich möchte zum Schluss kommen. Für mich ist dieses Gebet letztendlich ein Ausdruck der Anbetung. Es ist ein Gebet, das mich auf die Spur zurückbringt. Ein Gebet, das mir hilft, ausgerichtet zu sein, wie ich Gott begegne, wer ich bin. Damit ich nicht in die Gefahr gerate, zu plappern und ein Gebet zu beten, das bei Gott gar nicht ankommt, weil Gott sagt, sorry, du sprichst nicht von diesem Gott, der hier oben ist. Du sprichst von irgendeinem anderen Gott. Dein Gebet kann ich nicht erhören, weil es ist einfach Quatsch. Ich bin kein Cola-Automat, wo du drauf drückst und eine Cola kommt raus. Gott kann solche Gebete nicht hören. Darum ist dieses Gebet so wichtig, dass es uns in die richtige Spur bringt. Es gibt einige Bibelübersetzungen, die haben noch einen Teil hier. Ja, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber viele, die besten Bibelquellen, ja, die alt sind, haben diesen Text nicht drin. Man nimmt an, dass der vielleicht als Abschluss von dem Gebet hinzugefügt wurde. Ich hoffe, dass diese Gedanken euch und mir helfen, unser Gebetsleben neu zu überdenken. Vor allem unsere Herangehensweise an das Gebet neu zu überdenken. Dass wir verstehen, dass Gott zuallererst mich verändern möchte. Dass ein Gebet bei mir anfängt, mich zu verändern. Und dass es vielleicht sinnvoll ist, nicht nur in Gedanken zu beten, sondern Gebete auch laut zu beten, damit wir uns auch selber hören, damit wir Gottes Wort in uns hineinlassen. Amen.